Ich möchte unsere Bibelstelle lesen. Es ist ein vorsichtiges Thema, das man normalerweise nicht so predigt. Matthäus 6, Vers 24. Aber wenn man heute die Zeitung anguckt, dann könnte man fast schon sagen, aus gegebenem Anlass. Allerdings, der gegebene Anlass ist nicht die Zeitung, sondern es lag mir einfach vom Herrn her auf dem Herzen. Niemand kann zwei Herren dienen. Da steht im Griechischen, niemand kann zwei Herren als Sklave dienen. Da ist Abhängigkeit drin in diesem Text. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen, steht wieder, Gott als Sklave dienen und dem Mammon. Also haben wir hier jetzt ein Thema, das ist hochinteressant, die Bibel nennt es Mammon. In der Welt hat man ja das Sprichwort geprägt vom schnöden Mammon. Und Mammon ist ein aramäisches Wort, das zusammengesetzt ist. Und wie soll man es nennen? Das Wort hat in sich so Bedeutung, nicht nur für Wohlstand, sondern hat auch ein bisschen einen negativen Touch. Es hat also beides. Nun haben wir natürlich ein Problem, wenn hier die Bibel sagt, du sollst nicht dem Mammon dienen, sondern Gott, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon, dann ist das natürlich für uns eine sehr schwierige Gesamtsituation. Und zwar, wir haben hier in der westlichen Welt, haben wir ja völlig andere Situation, wie es früher bei unseren Vorfahren noch war oder wie es in der dritten Welt ist. Das heißt, wenn wir betet, was wir ja nicht tun, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir beten dann eher, unser tägliches T-Shirt gib uns heute, unser tägliches Benzin gib uns heute, unser tägliches, ihr versteht, wir haben gar nicht mehr das Problem, dass wir Hunger haben. Wir haben gar nicht das Problem, dass es hier um die Existenz geht. Vielleicht betet noch jemand, wenn er mit dem Beruf Probleme hat, gib mir meinen täglichen Beruf. Das ist dann eher schon wieder ans Eingemachte, das geht eher wieder wirklich an die Substanz, aber in Wirklichkeit, unser tägliches Brot gib uns heute ist doch kein Thema. Also von daher sieht man, wir sind schon so, dass der Ärmste bei uns immer noch in der dritten Welt ein Reicher wäre. Also von daher haben wir schon eher das Problem, dass wir hier das vom Blick einer Wohlstandsgesellschaft aus betrachten und nicht vom Blick einer Notgesellschaft. Gell, wenn ich das sehe, ich bin gerade dabei, mich mit dem Johann Tobias Beck zu beschäftigen, diesem Prediger aus Balingen. Wenn du dann siehst, was hier in diesen Städten passiert ist, auch als ich mich mit Schlachter beschäftigt habe, als zum Beispiel eine Seuche bei den Kartoffeln war und dann ganze Landstriche verhungert sind praktisch oder im Hunger dahin vegetiert sind, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Dann hat diese Rolle des Gebets, Herr, unser tägliches Brot gib uns heute, eine völlig andere Rolle gehabt. Wenn wir heute über Mammon reden, reden wir über Wohlstand, das muss uns klar sein. Und wenn man heute sagt, sie ist jemand arm, dann heißt das ganz nüchtern sachlich, er kann sich nicht den Wohlstand leisten wie die anderen, aber es hat mit Arm nichts zu tun. Mit Arm ist nochmal was ganz anderes. Und ich denke, hier haben wir jetzt einen wichtigen Punkt. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Zeitung gelesen, letzte Woche, da haben sie darüber diskutiert, ob jemand einen sozialen Anspruch hat auf Satellitenprogramme beim Fernsehen. Also ihr merkt, da geht es in ganz andere Richtungen. Und von daher ist das Thema natürlich, Mammon ist hochinteressant. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt eine Bergpredigt, das hat mich immer fasziniert, Matthäus 6, genau 5, 6, 7, aber es gibt auch eine Talpredigt. Und die Talpredigt, die steht in Lukas 6, Vers 17 und dann ab Vers 20. Und zwar, das ist eine Wiederholung der Bergpredigt. Aber wenn ihr die zwei nebeneinander legt, dann seht ihr, dass zwei verschiedene Ansätze gewählt werden. Es heißt hier in Lukas 6, Vers 17, und damit sieht man, dass keine Wiederholung der Bergpredigt ist. Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger. Und jetzt wiederholt er die Bergpredigt. Jetzt haben wir hier letztendlich etwas, wo er dann sagt, glückselig seid ihr Armen. In Matthäus sagt er, glückselig sind die geistlich Armen. Hier wählt er den menschlichen Aspekt. Also jetzt sage ich es mal vorsichtig. Matthäus 6, die Bergpredigt, ist die Seligpreisung über die geistlichen Dinge. Und Matthäus geht ganz in die Tiefe aufs Innere. Lukas geht aufs Menschliche. Es sind zwei verschiedene Dinge. Drum ist eine die Bergpredigt, Offenbarung, das andere ist die Talpredigt, das sind die Niederungen des Lebens. Das sind so die Unterschiede auch in den Evangelien. Man hat ja überlegt, wer hat von wem abgeschrieben. Das ist alles eigentlich dumme Gedanken, aus einem ganz einfachen Grund, weil die hat Gott inspiriert und er hat es mit Absicht so gemacht, dass hier etwas anders steht, ein anderer Ansatz ist, weil er Ziele hatte. Hier hast du das menschliche Leben. Und darum sagt er, glückselig seid ihr, die ihr arm seid. Aber sagt er, wer kein großer Wohlstand hat, ist von Gott glücklich zu preisen. Scheinbar ist das gar nicht so schlimm. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert. Jetzt will ich nicht sagen, das ist schlimm, aber er sagt, selbst wenn du jetzt hier hungern musst, du wirst einst gesättigt werden. Er sagt hier nicht, wie in der Bergpredigt, Hunger nach der Gerechtigkeit. Hier meint er wirklicher Hunger. Also der Unterschied ist mir gravierend aufgefallen bei diesen Texten. Matthäus 6 geht nur auf das Geistliche eigentlich ein, auf die Zielsetzung. Alles, was das Herz betrifft, hier hast du materiell ganz normal den Menschen. Aber ich möchte Springer in 24. Wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Also er sagt hier jetzt gerade das Gegenteil. Er sagt hier wehe. Und hier haben wir jetzt eine nüchtern sachliche Feststellung, dass der Herr wohl Wohlstand und materielle Bedingungen, selbst wenn es ums Essen geht, wohl ein bisschen anders sieht wie wir. Wisst ihr, wenn ihr seht, was heute auch in Lokalen, wenn du essen gehst, was das kostet, ich muss aber ganz nüchtern sagen, ich habe ja nichts gegen Lokale, ja, nichts gegen Gastwirte, überhaupt nichts dagegen, dass man Herberge oder etwas hat. Bloß, gell, ich muss euch kalt sagen, wenn ich einen Kaffee trinke und zahle für den 4,50 Euro, dann sind das nach alter Rechnung 9 Mark für ein bisschen Wasser und Pulver, wo ich mir die Finger reinschnipseln kann. Gell, das muss man sich mal vorstellen. Gell, du hast also das Geld ist schon eine Sache. Und wir haben einfach eine Zeit, wo das Geld, und jetzt kommen wir so langsam noch zu dem, wo ich eigentlich hinziehen will, wo das Geld eigentlich nichts mehr taugt, wo das Geld auch letztendlich die Menschen bindet, wo das Geld die Menschen in soziale Zwänge hineinpresst. Wehe, wenn sie das nicht können, dann sind sie erledigt. Wisst ihr, müsst ihr mal sehen, was bei den Kindern für ein Kult geschieht. Hauptsache auf einem T-Shirt, ob das qualitativ ist, das steht den Kindern völlig egal, ob das warm gibt, der Pulli, das ist den Kindern völlig wurscht. Hauptsache steht Nike drauf oder es steht Puma drauf oder Adidas. Hauptsache die Marke steht drauf, du musst nur eine 1A-Marke haben, dann bist du in. Wehe, du hast keine 1A-Marke. Wisst ihr, das ist pervers, das ist einem menschlich schon verrückt. Das heißt, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn ich heute über das Geld reden will, über Mammon, über Besitz, ist ja kein schönes Thema, dann müssen wir uns etwas bewusst sein, dass wir in einer Zeit leben, wo nicht mehr die Qualität gilt, auch beim Geld, sondern wo nur noch nach außen hin der Schein zählt. Du musst nur den Schein wahren, du musst so sein wie der Rest, du brauchst nur die richtige Marke. Und jetzt kommen wir so langsam zum Namen des Teufels, der ist nämlich Luzifer im Lateinischen. Und das ist der Lichtsengel, der die Menschen blendet. Und ganz viel, was heute passiert, ist nichts anderes wie eine primitive, aber brutale Verführung und Blendung der Menschen, indem er sie vernebelt. Und dann wunderst du dich, dass die Gläubigen plötzlich nicht mehr Gott dienen als Sklaven, sondern dass sie plötzlich dem Mammon dienen. Ich möchte es sehr weit runtersetzen. Ich sage es nochmals. Wenn du jedem Menschen, der über die Erde geht, 100 Euro gibst, dann hast du nach einem Jahr Reiche und Arme. Reiche und Arme hat nichts mit dem Materiellen zuerst einmal Vorhandenen zu tun, sondern es hat zuerst einmal mit dem Charakter zu tun. Das ist auch der Grund, ich habe jetzt wieder in der Zeitung gelesen, gell? Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, man darf nur Bibel lesen, soll keine Zeitung lesen. Also manchmal die Zeitung zu lesen ist gar nicht schlecht, weil du siehst dann, wie diese Welt denkt. Darf sich nur nicht gefangen nehmen lassen. Ich habe jetzt wieder gelesen, dass der Großteil der Lottogewinner, wo da diese große Summe zur Disposition standen, dass der Großteil der Lottogewinner sein Geld nicht halten kann. Da muss ich mal eiskalt sagen, vorher wäre sie froh gewesen, sie hätten 10.000 Euro gehabt, jetzt haben sie 10 Millionen. Nochmal, ja, ist das weg. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, da ist doch das Geld nicht das Problem. Das Geld ist doch nicht das Problem, sondern der Mensch ist das Problem. Und wir haben heute eine Welt, wo der Teufel, weil sie auf die Wiederkunft ich sage jetzt ausdrücklich, Wiederkunft, Parousie, griechisch, des Antichristen zugeht, wo es ja darauf zugeht, dass der Teufel die Menschen endgültig in die Zange nimmt, damit hast du auch in dieser Welt eine Struktur, die alle nur auf Schein geht. Und jetzt kommen wir nachher drauf, beim Geld geht es auch nach Schein. Aber es geht auch beim ganzen Wohlstand, alles, was ein Mensch umtreibt, geht es nach Schein. Geld ist eines der trübsten Kapitel in der Menschheitsgeschichte. Man sagt nicht, dass sonst Geld regiert die Welt. Es gibt nichts Schlimmeres, auch was die Bibel beschreibt, auch Salomo, der weiseste Mann der Erde, beschreibt, wie schrecklich es ist, wenn man käuflich ist. Sagen wir, ich bin bei Menschen bin relativ großzügig. Aber wo bei mir, ich sage es mal so, absolut jede Toleranz aufhört, wenn ich merke, dass jemand käuflich ist. Ich habe selber erlebt im Reiche Gottes, wie man hat versucht, mich zu kaufen. Gezielt. Ich werde dann relativ brutal. Es ist etwas Schreckliches. Und die Welt ist etwas, wo man kaufen kann. Die Frage ist, welcher Preis hat man? Genauso ist Geld in der Gemeinde eines der trübsten Kapitel. Ich habe große Versammlungen gesehen in Zürich, wo die Prediger im Revolving-System das Geld eingetrieben haben und Abos verkauft haben, dass es mich geäckelt hat. Ich habe das dringende Bedürfnis gehabt, diesen Saal zu verlassen. In Offenbarung 18, 23 sagt die Bibel, deine Großen waren die Kaufleute dieser Erde. Das antichristliche Reich wird über gewaltige Finanzmittel verfügen. Es wird über gewaltige Finanzen letztendlich auch betrieben werden. Dagegen ist Reich Gottes, das sagt die Bibel, umsonst habt ihr es bekommen. Ich habe jetzt eine Einladung gekriegt von meinem lieben Bruder, den ich kenne. Ich habe mir überlegt, rufe ich jetzt den an und sage, was ich denke. Habe ich darauf verzichtet, weil es hätte Krach gegeben. Da habe ich eine wunderbare Einladung zu einem Treffen von Brüdern und Schwestern bekommen. Und da steht unten drauf, zu Deutsch, für die Unkosten wird ein freiwilliger Beitrag erwartet. Damit bin ich auf dieser Versammlung gewesen. Egal, wer sie macht und was er tut. Versteht ihr? Ich bin sowieso ein radikaler Gegner von jeder Form des Geldeinsammels. Ich schaffe auch bei Organisationen mit, die auch Geld einsammeln. Es ist teilweise sinnlos, das zu sagen. Aber ich sage es jetzt mal ganz hart, das Geld ist ein trübes Mittel. Ein alter Bruder hat einmal gesagt, und dieser Satz mag jetzt nicht unbedingt biblisch sehr fundiert gewesen sein, aber er sagte aus seiner Erfahrung raus, wo Geist ist, ist auch Geld. Und ich sage es anders, wenn Gott einen Auftrag gibt, dann zahlt er ihn auch. Wenn Gott das Geld nicht gibt, dann müssen wir mal prüfen, ob Gott den Auftrag zu dieser Sache gegeben hat. Wenn Gott das Geld sperrt, dann gehe ich mal davon aus, dass gar nicht die Sache Gottes ist, im Reiche Gottes. Es ist sein Reich, wir sind seine Sklaven. Wisst ihr, und von daher ist das Geld auch im Reich Gottes eine ganz trübe Sache. Jetzt müssen wir aber zum Geld gehen. Ich will ja heute das Geld ansehen. Ich will ja nicht unbedingt jetzt die negative Auswirkungen. Das wäre Predigten für sich. 1. Mose 2, Vers 11, 7 etwas. Der erste hieß Piso und das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Gold ist etwas, das immer da war, sogar vorm Sündenfall. Das heißt, Gold ist etwas von Gott her geschaffen, das an und für sich nicht schlecht ist, sondern das höchst wertvoll ist. Darum hat Gott zum Beispiel die Stiftshütte mit Gold überziehen lassen, mit dem wertvollsten Material, das auf dieser Erde gibt, um das Wesen Gottes auszudrücken. Geld, Gold, Silber, 1. Mose 13, 2, das gab es von der ersten Minute an und das ist etwas, das die Welt und die Menschheit begleitet hat. Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Silber und Gold ist immer da. Wisst ihr, jetzt müsst ihr, wir kommen nachher zu etwas. Wie steht Gott zu Silber und Gold? Ist hochinteressant. Man könnte natürlich jetzt das Ganze provozierend sagen. Wie steht Gott zur Aktie? Wie steht Gott zum Derivat? Wie steht Gott zu Spekulation? Wie steht Gott zu dem? Wie steht er zu Silber und Gold? Das werden wir nachher sehen. Ich möchte aber gleich betonen, dass es nicht mein Auftrag ist, auch nicht mein Ziel, heute die Finanzwelt zu beleuchten. Das sollen die selber machen. Sondern ich möchte es geistlich sehen. Hiob zum Beispiel, der ja ein Mann voll Verbitterung war, aber in seiner Verbitterung ein Mann voll Weisheit. Und seine Freunde in ihrem Unverstand, sie haben ja teilweise wirklich Unsinniges von sich gegeben, aber teilweise auch Wertvolles. Sowohl Hiob als auch seine Freunde haben schon etliches erkannt. In Hiob 31, Vers 24 sagt Hiob, habe ich mein Vertrauen je auf Gold gesetzt und zum Feingold gesagt, sei du meine Zuversicht, habe ich mich gefreut, weil ich reich geworden bin und meine Hand viel erworben hat. Und dann schwenkt er sofort zum Götzendienst, Sonne, Mond. Ist interessant. Das heißt, Hiob hat sofort erkannt, obwohl Gott Silber und Gold gegeben hat, als großen Wert auf dieser Erde, also es steht falsch, das Gold kommt von Gott, hat er geschaffen, war vor letztendlich auch dem Sündenfall, sieht man hier etwas, Hiob hat sofort erkannt, auch noch im Sündenfall, dass das Geld und das Gold etwas Trügerisches ist. Wisst ihr, wenn man das weiß, dass das vom Teufel missbraucht wird, dass es benutzt wird, um einen falschen Schein zu erzeugen, dann sieht man manche Dinge schon ganz anders. 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Er meint hier Gläubige. Das heißt Geldgier. Und jetzt müssen wir einfach etwas feststellen. Geld erzeugt eine gewisse Bindung, erzeugt eine gewisse Gier. Und jetzt darf man nur an die 10 Gebote gedenken. Du sollst dich nicht lassen gelüsten. Natürlich, an erster Stelle hat er hier unter anderem Sexualität. Wo er sagt, die Frau daneben ist tabu. Der Mann genauso. Wo er aber genauso sagt, du sollst dich auch nicht gelüsten lassen nach deines nächsten Esels. Das ist heute das Auto. Ist klar. Der Esel ist das Auto. Du sollst dich nicht lassen gelüsten nach deinem nächsten seinem Haus. Noch alles, was dein Nächster hat. Aus Geld, Aussehen, alles. Die Bibel sagt einfach, du sollst dich nicht lassen gelüsten. Und wir dürfen etwas nicht vergessen. Ihr kennt ja die Geschichte der Versuchung Jesu Christi. Wie der Teufel hingeht und dem Herr Jesus, vor allem in Lukas 4, und das ist vielleicht die zentralere Stelle sogar, von Vers 5 bis 8, wie er ihm die Reiche dieser Welt anbietet. Da steht Ökumene. Ökumene heißt im Griechischen jetzt nicht das, was die benutzt haben, auch für eine Verführung des Religionszusammenschlusses, sondern unter Ökumene oder des Kirchenzusammenschlusses. Unter Ökumene wurde im Griechischen in der damaligen Welt die Machteinflusssphäre. Ökumene war zum Beispiel der Machtbereich des Römischen Reiches. Das wäre heute die ganze Welt, das wäre der Einfluss dieser Welt. Und der Teufel sagt hier ganz klar in Lukas 4, 5 bis 8, wenn du anbetest, dann werde ich dir dieses geben. Das heißt, die Welt ist in den Klauen des Teufels, versteht ihr? Und Geld ist letztendlich etwas außer Silber und Gold, da kommen wir gleich drauf. Silber und Gold nicht. Aber Geld, Mammon, ist etwas, dessen Teufel sein Einflussbereich ist. Und das muss uns klar sein. Geschwister, wenn wir uns wie kleine Kinder naiv mit dem Geld auseinandersetzen, auch mit dem Wohlstand, mit dem Reichtum, mit dem, was wir tun und nicht tun, auch mit dem Besitz, wie wir Verwalter sind, mit dem als Gläubige, dann muss es uns klar sein, dass letztendlich wir im Gebiet des Teufels fischen. Muss uns klar sein, wir sind im Gebiet des Teufels. Da müssen wir 100-mal mehr aufpassen wie bei anderen Dingen. Ihr kennt die Geschichte von Achan. Josua 7, 21, das ist was ganz Einfaches. Josua fragt ihn, warum hast du es getan? Bekenne es. Und dann sagt er ganz einfach, und das ist mir am Anfang nicht aufgefallen, gell? Natürlich, du denkst ja immer ein bisschen übergeistlich. Ich habe dann immer zuerst den babylonischen Mantel gesehen. Gell? Aber man muss schon ganz primitiv sein. Du musst einfach lesen, was da steht. Das ist das Sicherste bei der Bibel. In Josua 7, 21 sagt er, und ich sah, Achan sah, Eva sah, immer wenn man sieht, wird es gefährlich. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Schäkel Silber und einen goldbaren, 50 Schäkel schwer. Da gelüstete mich danach. Das heißt, da kommt die Gier, das steckt im Sündenfall drin. Der Teufel hat es so bewirkt vom Sündenfall her. Der Schade bewirkt Gier nach solchen Dingen. Und dass da teure Kleider dabei sind, brauchen wir nicht reden. Ist genauso ein Bluff mit dieser, wie soll ich sagen, Täuscherei, die der Teufel veranstaltet, um die Gläubigen zu blenden. Und mit diesem Geld, Mammon, Kleider, Autos, früher der Esel, Häuser, mit diesen Dingen macht er Folgendes. Kennt ihr das Traktat zu spät? Das Traktat fängt da, zu jung, das ist ein Kind in der Krippe, oder heute würde man sagen, im Stubenwagen, in der Traktasche. Das nächste. Ja. Das nächste siehst du ein Kind, wo ein bisschen kleiner ist, dann wird immer kommentiert. Und dann siehst du jemanden, der noch zu jung, das ist in der Schule, dann siehst du jemanden, der im Beruf ist, dann heißt es zu beschäftigt. Dann siehst du, wie er heiratet, du siehst also immer zu, er hat nie Zeit. Und dann siehst du plötzlich etwas, und dann wird er alt. Und plötzlich steht drinnen, zu alt. Und am Schluss heißt es, das ist schon der Sarg, zu spät. Er ist nämlich jetzt tot. Der Teufel benutzt genau das. Er benutzt Geld positiv und negativ. Er benutzt Armut und Reichtum, um die Leute vom Glaube abzuhalten. Versteht ihr? Das Volk Israel konnte zum Beispiel Gott nicht dienen, weil sie vor lauter Trübsal und vor hartem Alltag nicht auf Mose hörten. Das ist genau das Gleiche. Der Teufel benutzt die Nöte der Menschen, der Teufel benutzt aber auch den Wohlstand der Menschen und macht aus beidem, aus dem negativen Geld und aus dem positiven Geld, aus dem negativen Wohlstand der Armut und aus dem positiven Wohlstand im Überfluss, macht er Waffe seines Angriffs. Das muss uns klar sein. Wenn man das noch nicht versteht, dann merkt man, das Gebiet ist heikel. Da muss man aufpassen. Das ist etwas, das A, die Menschen vor der Bekehrung abhält. Ja, ich muss jetzt meinen Job machen. Und ich sage, ist okay, was machst du, wenn du deinen Job machst und fliegst eine Stunde später tot um? Das hast du doch nicht mehr im Griff. Niemand weiß das, wenn er stirbt. Drum sagt doch die Bibel, heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht, weil es sonst zu spät sein könnte. Du musst reagieren, wenn du seine Stimme hörst. Wisst ihr, die Bibel ist eindeutig. Sie sagt, wenn du die Stimme hörst, dann ist die Stunde Gottes, dann gilt es. Wenn du Nein sagst, hast du in Eigenverantwortung es abgelehnt. Du bist selber schuld. Wenn du Ja sagst, wird der Herr dich retten. Aber unabhängig dazu narkotisiert dann auch Gott die Leute, die schon bekehrt sind. Entschuldigung, der Teufel narkotisiert die Leute, die schon bekehrt sind, die der Herr gerettet hat. Und Gott will das nicht. 1. Timotheus 6, Vers 9, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Wisst ihr, das ist einfach Fakt. Alles, was mit diesem Medium Mammon zu tun hat, ist gefährlich. Und ihr glaubt doch nicht, dass dem Teufel, dass ausgerechnet der Teufel, der die Menschen in den Sündenfall getrieben hat, dass der das außer vor lässt, was ganz spezifisch und ganz speziell den Menschen packt. Ja, wenn er das nicht benutzt, ja, was soll er dann noch benutzen? Augenlust, Fleischeslust. Und Augenlust ist nicht nur Sexualität. Augenlust ist immer auch Besitz. Zum Beispiel, wenn die Pornografie in 1. Thessalonicher 4 abgehandelt wird als Obersünde, dann sagt die Bibel ganz klar, und die Habsucht stellt sie auf die gleiche Ebene. Das ist mir aufgefallen. Ich habe gesagt, ist das gleiche Ebene? Ja, ist die gleiche Ebene. Jakobus 5, 1 bis 6. Natürlich weiß ich, dass jeder von uns leben muss. Jeder braucht eventuell ein Fahrzeug, dass er dorthin kommen kann, dass er in die Versammlung gehen kann. Jeder braucht ein Bett, dass er schlafen kann. Jeder braucht das tägliche Brot. Da brauchen wir gar nicht reden. Ich rede jetzt vom Mammon, vom Negativen. Jakobus 5, 1 bis 6. Wohlan, nun ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrottet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Merkt ihr was? Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, erschreit. Und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, getötet, er hat euch nicht widerstanden. Also Jakobus sagt nochmal hier ganz klar, wenn Reichtum zur Falle wird, es gibt auch Gläubige, die reich in eine reiche Familie hineingeboren werden und mit dem vernünftig umgehen. Zu dem sage ich gar nichts. Du kannst oft nichts für deinen Hintergrund, das ist absolut okay. Aber ich möchte betonen, dass einfach dieser Mammon, negativ wie positiv, vom Teufel benutzt wird. Das muss uns klar sein. Und das, was hier in der Welt passiert, da sage ich nachher was dazu prophetisch, weil das ist noch schlimmer. Und zwar, wir haben hier jetzt etwas, 1. Korinther 6, Vers 10. Das ist eine Bibelstelle, die man nicht gern liest. Wisst ihr, wir haben ja viele Lehren und viele Theorien und viel was keinerlei Wert hat. Wir müssen einfach die Bibel lesen, was geschrieben steht. Da steht zum Beispiel in 1. Korinther 6, Vers 9. Das ist ein Katalog, wo die Bibel sagt, wer wesensmäßig da drin steckt, der hat ein Problem. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, das schreibt er zu Gläubigen. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, so weit gehen wir glaube ich noch mit, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Jetzt sagt der Korinther, das wart ihr doch alles und ihr habt es euch abwaschen lassen, also darf man nicht wieder zurückfallen. Das ist der Grundtenor der Schrift. Aber da sagt der Habsucht, ist so gefährlich, dass es sogar mich das ewige Leben kosten kann. Das ist überhaupt keine Frage. Matthäus 6, 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen, wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird euch euer Herz sein. Steht hier. Da geht es um was? Wo ist mein Herz? Wo ist mein Schatz? Was packt mich? Was ergreift mich? Was treibt mich um? Versteht ihr? Was treibt mich um? Ich würde gerne mal mit einer versteckten Kamera die Gläubigen filmen, wenn sie in irgendeinem Geschäft einkaufen und du siehst, was sie packt. Klamotten, Autos, Geld. Wenn du den Wohlstand siehst, ich würde die gern filmen, wie ihre Augen leuchtet. Und dann würde sie gern filmen, ob ihre Augen genauso leuchtet, wenn sie im Laden sind, wo man Bibel und Ähnliches verkauft, ob die Äuglein genauso funkeln. Das würde mich schwer interessieren. Die Prognose ist unschwer zu treffen, wahrscheinlich nicht. Ihr versteht, auf was ich raus will. Ich sage nichts gegen Geld. Wir brauchen Geld, um in dieser Welt zu leben. Ich sage nichts, wenn jemand in ihrer Familie groß geworden ist oder sein bitter Geld verdient hat und mit dem verantwortlich umgeht. Ich sage auch nichts dagegen, wenn jemand wenig Geld hat und Alltagskampf kämpfen muss. Dass das hart ist, da sage ich gar nichts dagegen. Das ist alles normal in dieser Welt. Aber ich möchte betonen, der Teufel wird beides negativ ausnutzen, um uns kaputt zu machen. Und von daher müssen wir immer, wenn das Wort Geld fällt, aufpassen. Ich war mal in einer Versammlung, ich habe schon mal erzählt, das hat mich so schockiert. Und zwar, weil die Bibel nämlich hier nüchtern sachlich und sagt, im Reich Gottes geht es anders. Darum gehe ich auch nicht zu der Versammlung, wo Geld eingesammelt wird. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, der Jesus sagt zu den Gläubigen, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Das Reich Gottes ist umsonst. Versteht ihr? Darum liegt auch in dieser Gemeinde hinter das evangelistische, missionarische Material umsonst. Und wenn jemand 50 Jesus unser Schicksal braucht, weil er 50 Leute evangelisiert, dann darf er es mitnehmen. Umsonst. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Darum wird hier auch kein Geld eingesammelt. Das ist genau der Unterschied. Wenn wir Begriffe haben, um was es geht. Wo Geist ist, ist Geld. Wenn der Herr einen Auftrag gibt, dann bezahlt er ihn. Wisst ihr, das ist der große Unterschied. Und weil das so ist, darum war es für mich so erschütternd, ich war in einer Versammlung, da sagt der Bruder, ich habe schon innerlich jubelt, sagt er, und das Evangelium ist umsonst. Dann habe ich gesagt, wunderbar. Dann hat er gegrinst, richtig gegrinst, dann hat er gesagt, aber die Leitungen für das Wasser des Lebens müssen bezahlt werden. Das Wasser des Lebens ist umsonst, aber die Leitungen müssen bezahlt werden, hat er sich gemeint. Ihr versteht? Es ist ein riesiger Unterschied, auch Reich Gottes und Welt. Und im Reich Gottes gilt es so, der Herr sagt, mein ist Silber und Gold. Und wenn der Herr einen Auftrag gibt, dann zahlt er. Wenn er keinen Auftrag gibt, dann zahlt er auch nicht. Und wenn du dann die Gemeinde und Missionswerke so betteln siehst, dann musst du manchmal sagen, Brüder, ist euch eigentlich klar, was ihr hier macht? Ihr sagt, euer Auftraggeber zahlt nicht, der Herr. Damit verunehrt ihr den Herrn. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich so, dass ihr gar keinen Auftrag habt. Darum kommt die Bezahlung nicht. Wo kein Auftrag ist, kommt auch keine Bezahlung. Und da sage ich jetzt einmal was man nicht gern hört. Ich meine hier nicht nur hier das Reich Gottes auf dieser Erde als normale Abwicklung, sondern ich meine auch auf dieser Erde das Missionsfeld. Ich glaube bei weitem nicht, dass jeder Missionar, der draußen ist, von Gott geschickt ist. Versteht ihr? Und wenn man dann rausgeht und seit es Digitalkameras gibt und jeder schickt dann seine Briefe mit 20 Farbfotos, dann muss ich sagen, Leute, das ist auch Mammon. Wisst ihr, es war nur ein Säge, wo du hast einen Brief mit der Hand schreiben müssen und eine Briefmarke draufkleben und der ist 6 Wochen unterwegs gewesen. Es war ein Sägen, sage ich euch. Die habe ich nur ernst genommen, ich nehme das heute nicht mehr ernst. Meine Frau muss mich wirklich manchmal ermahnen, das macht sie auch. Sie fragt mich, was ist gekommen? Weil manchmal druck es gar nicht raus, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ich sehe, was kommt, dann wirkt es mich manchmal. Nicht immer, nicht immer. Es gibt auch Ausnahmen, möchte ich betonen. Aber ihr versteht, was ich meine. Das Reich Gottes ist etwas, das mit dem Geld zuerst schon mal gar nichts zu tun hat. Es kommt eine Tangente, 1. Korinther 16, da kommen wir nachher drauf, wo das Geld wieder eine Rolle spielt. Aber zuerst schon mal ist das Reich Gottes vollkommen frei. Johannes 12, Vers 6, da sagt er aber nicht, der Judas, er wollte ja das Salböl verkaufen und es den Armen geben. Das sagt er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel trug, was eingelegt war. Das Krebsgeschwür, das der Judas letztendlich zum Verrat Jesu Christi getrieben hat, war im Endeffekt nichts anderes wie billige Geldgier. Das muss man sich vorstellen. Und 30 Silberlinge könnt ihr nachlesen in der Schrift, für was man alles, was man für 30 Silberlinge bekommen hat. Der Herr hat ja das so gemacht, dass man das nachprüfen kann. Es war ein relativ billiger Preis. Das heißt, Geld spielt hier eine Rolle. Und 5. Mose 16, Vers 19 sagt nochmals etwas. Und ich sage es jetzt einmal ganz hart, wenn jemand nicht frei ist von Geldliebe, wenn jemand nicht auf dem Sektor der Teufel durchschaut hat und einen glasklaren Weg geht in seinem Rahmen, dann hat er für das Reich Gottes keinen Wert, weil er nämlich beeinflussbar ist. Du sollst das Recht nicht beugen, du sollst auch die Person nicht ansehen und kein Bestechungsgeschenk nehmen, denn das Bestechungsgeschenk verblendet die Augen der Weisen und verdreht die Worte der Gerechten. Wisst ihr, ich ziehe den Hut innerlich vor Brüder, wie jetzt zum Beispiel was passiert ist bei einem namhaften Missionswerk, wo ein Bruder eine ganze Bewegung ausgeladen hat, weil es so geistlich nicht die Richtung war, die er für richtig gefunden hat, und hat einen ungeheuren finanziellen Nachteil in Kauf genommen. Mit dem Mann schaffe ich zusammen, sage ich, hey du, wir haben die gleiche Einstellung, du bist nicht käuflich. Du bist nicht käuflich. Du spielst mit deiner Existenz letztendlich, dass du hier überleben kannst. Sage ich, wunderbar. Ich hatte, solange ich gläubig bin, hatte ich viermal, wenn ich es richtig gezählt habe, hatte ich viermal ein Angebot, hauptamtlich zu gehen. Wisst ihr, warum ich es nicht gemacht habe? Aus zwei Gründen. A, weil ich keine Berufung dazu habe. B, wenn ich dann froh war, dass mir keiner sagen kann, was ich sagen darf. Ich kann sagen, was ich will. Weil ich weiß von Versammlungen, wo die Brüder vorne als Gäste etwas gesagt haben, die haben von dem gelebt und die Brüder haben sie ohne Geld weggeschickt, was eine Schande ist. Hätte er predigt, was denen gepasst hätte, hätte sie ihm Geld gegeben. Hat er gepredigt, was ihnen nicht gepasst hat, hat er kein Geld gekriegt. Das ist eine Schande. Von daher ist das ein ganz trübes Kapitel. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Mir hat das jetzt jemand zugeschickt. Ich habe eigentlich lachen müssen. Ich glaube nicht einmal, dass es ein frommes Lied ist. Also gell, das ist so richtig, also fast schon extrem. Wir haben schon überlegt, ob man das nicht einmal rauskopieren sollte. 1. Timotheus 6, 6 bis 8. Ich sage gleich welches. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Wenn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Das war der Vorspann von der vorigen Bibelstelle, dass der, wo reich werden will, also das Ziel, dass das verwerflich ist. Nahrung und Kleidung. Und das Lied heißt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ihr denkt, die Alten waren gar nicht so dumm. Wisst ihr, wir denken ja immer, wir sind die Erleuchteten, wir sind die Wissenschaftsgeneration. Man kann wissenschaftlich hochgezüchtet sein, bis zum IQ von 150 und vollkommen dumm sein. Ist euch das klar? Dummheit hat nichts mit Intelligenz zu tun. Mein alter Chef hat immer gesagt, Intelligenz ist, wenn man sich zu helfen weiß, hat er recht gehabt. Und man kann menschlich hochintelligent sein und geistlich völlig dumm. Die Bibel sagt hier ganz klar, Wir haben nichts in die Welt gebracht, wir werden nichts hinausbringen. Und jetzt kommt einfach das, was mir auf dem Herzen liegt. 2. Korinther 9, 7. Die Bibel sagt was ganz Einfaches. Ich lese schon ab 6, und zwar um des Zusammenhangs willen. Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer im Säge sät, der wird auch im Sägen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt. Nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Gäber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wisst ihr, man hat es immer, habe ich auch früher gemacht, nur auf die geistlichen Güter umgesetzt. Das stimmt nicht. Sondern der Kontext sagt ganz klar, zu Deutsch, da ging es darum, zum Beispiel Gläubige in Jerusalem oder in Israel, Juden zu helfen, die in Not waren. Wisst ihr, jetzt kommt ein Problem. Ich habe in der Gemeindearbeit über 20 Jahre festgestellt, dass der Herr immer die Gelder, wenn man nur betet und einfach ein normaler Weg, dass er in der Regel immer die Gelder gibt, wenn man es braucht. Wir sind einmal in Kleist. Wir haben einmal beim Bo was gesagt wegen Geld. Das räumt mir heute noch. Versteht ihr? Im Prinzip darfst du nicht sagen. Dann muss man es so lassen. Das Ding ist relativ einfach. Wo du dann wieder über Geld reden kannst. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sehen würde, unsere Schwestergemeinde in Waldmössingen wurde vor irgendwas heimgesucht und die vegetiert haben nicht einmal mehr den Lebensunterhalt. Dann würde ich hier hinstehen und sagen, Geschwister, mach den Geldbeutel auf. Dahinter stellen wir Kiste auf, da werft ihr Geld rein, was ihr könnt, zu dem ihr Freiheit habt. Und zwei vertrauensvolle Brüder, denen wir uneingeschränkt vertrauen, dass sie auf Treu und Glauben leben und arbeiten, denen geben wir die Kiste mit Geld und die fahren nochmal Mössinger und geben ihnen das Geld. Da habe ich keine Hemmungen, das ist biblisch. Und auch von dem Hintergrund her sagt Gott, Gott hat einen fröhlichen Gäber lieb. Wer es Gott gibt aus Überzeugung, das ist fantastisch. Und sagt aber, nicht gezwungen. Von daher ist die ganze Geldeintreiberei und die Bettlerei im Reiche Gottes eine Schande. Wisst ihr, ich bin ja ein Schwabe. Wisst ihr, ein Schwabe versucht ja immer den Schein zu wahren. Das ist ja klar. Man sagt nicht umsonst, ich kenne das aus anderen Volksgruppen nicht. Schande halber. Ich kenne keine. In Bayern habe ich das noch nie gehört. Ich weiß, vielleicht bin ich da unbedarft, aber schandehalber ist Schwäbisch. Wisst ihr, und ich habe lernen müssen, zum Beispiel bei großen Veranstaltungen, jetzt war ich vielleicht sogar noch der Prediger, das ist ja doppelt peinlich, aber da ist noch ein gewisses Argument. Oder ich bin Zuhörer und es kommt die Kiste mit dem Geld und ich habe innerlich keine Freiheit, die dann, weißt du, dann zieht es dir der Blick auf den Boden, das ist normal, dass du dann mit erhobenem Haupt die Kiste weitergibst. Wenn du aber Freiheit hast, dann gibst du das Geld rein. Versteht ihr? Innerlich, ich gebe das dem Herrn und nicht irgendeiner Organisation. Aber alle Presserei, alle Bettelei im Reiche Gottes ist vom Übel. Entweder legt es der Herr Menschen aufs Herz, du bewegst den Arm des Herrn durch Gebet und dann kommt Geld. Ich habe das gesehen, wenn wir hier Nöte hatten, dann ist immer, wenn es hart auf hart ging, ist das Geld gekommen. Ist interessant. Und was genauso interessant war, wenn die Not rum war, ist der Geldfluss wieder zurückgegangen. Ist auch interessant. Und manchmal hatten wir einen Engpass, sage ich mal ganz vorsichtig, was lehrt mich meine heutige Erkenntnis? Waren unsere Fingerlein vielleicht in Freizeiten oder in Arbeiten oder in Material oder in Gemeindeaktivitäten oder in irgendetwas, wo wir keinen Auftrag hatten? Weil wo geistig ist Geld? Vielleicht hatten wir keinen Auftrag, dann hätten wir die Finger weglassen müssen. Weißt du, das kann man leicht sagen. Oft ist es ja so, dass du viel zu schnell warst, du hast nicht gebetet, bist in der Arbeit reingerasselt und jetzt plötzlich siehst du, du hast kein Geld dafür. Was machen wir denn? Jetzt muss jeder vor Gott wissen, was er dann tut. Aber ihr versteht, das sind die eingemachte Sachen, das sind die tiefe, innerste Dinge, eines gläubigen Lebens. Und die Bibel sagt, Gott hat einen fröhlichen Gäber lieb und Gott wird dich versorgen. Wenn du was von ganzem Herzen gibst, dann wird Gott dich, und du hast die Gewissheit, dann wirst du nie einen Schaden nehmen, dann wird Gott dich vollkommen versorgen. Ich kann dir nicht garantieren, wenn du aus Erpressung raus, wenn man dich erpresst in einer Versammlung, oder wenn man dir Druck gibt, oder wenn man dich psychisch unter Druck setzt, oder wenn man bettelt und du gibst nach, und du gibst dann Geld, du gibst viel Geld, ob du dann das vom Herrn ob diese Segensverheißung zieht. Ich glaube nicht. Wisst ihr, ich habe mal mit meinem Bruder gesprochen, der war aus der Charismatik, wo saftig Geld eingetrieben wurde. Und den Bruder haben wir mal gefragt, ich stand da leicht daneben und ich habe dann fast losgelacht. Sie haben den Bruder gefragt, hatten Sie Gaben? Dann hat er gesagt, nein, Ausgaben. Er hat gemeint, ich wurde ausgenommen. Wisst ihr, und von daher ist Geld im Reiche Gottes ein ganz sensibles Gebiet. Es wirkt mich, als ich Ihre Brüdergemeinde war, da hätte ich alles andere erwartet. Und plötzlich beim Brotbrechen haben sie einen Klingelbeutel mit einem Stock wie der katholische Kirche mit einem Samtbeutel rumgehen lassen. Mich hat es gewirkt. Steht ihr? Gewirkt. Der Säge dieser ersten Stunde war dahin. Ich habe denen nichts mehr abgenommen. Entschuldigung, wenn ich es mal so hart sage. Ich mag doch kein Maßstab sein, aber da bin ich sensibel auf dem Sektor. Aber nochmals. Geld in sich ist etwas Neutrales, das man zuerst schon mal normal benutzen kann, aber der Teufel wird versuchen, es zu missbrauchen in den Gemeinden, in den Familien, überall. Wenn man das vor Gott in der richtigen Verantwortung, so wie Gott mir es gegeben hat, ihm auf den Altar legt, in dieser Verantwortung, dann Gott mit dem Geld dient, dann kann man Gott wirklich dienen. Aber ich möchte betonen, Gott hält die Gläubigen davor ab, ihm zu dienen wegen Mammon. Und der Teufel, Entschuldigung, nicht Gott, der Teufel hält die Gläubigen davor ab, Gott zu dienen wegen Mammon. Und der Teufel hält die Ungläubigen davon ab, sich zu Gott zu bekehren wegen Mammon. Das kommt alles aus dieser Quelle. Das ist ein Drama. Ich möchte jetzt etwas sagen, das ich nicht gern sage. Haggai 2, Vers 8. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr. Gott ist letztendlich der Besitzer von Silber und Gold. Er hat es geschaffen. Silber und Gold ist das, was Gott tut. Wenn ihr die heutige Finanzkrise seht, wo auch plötzlich Missionswerke und Gläubige kommen, daherkommen, selbst die Rentenversicherung ist ja in die Falle gegangen, da kommt ja jeder und sagt, jetzt sind wir geschädigt von dieser Sache. Da muss ich eiskalt sagen, ja, das ist mir klar. Wenn der Antichrist kommt und das Zahlungssystem zerstören muss, um die Zahl 666 zu bringen, um ein totales Buchgeld zu schaffen, ein Geld, das keinerlei physischer Gegenstand mehr hat, das man nicht mehr in die Hand nehmen kann, das vollkommen fiktiv ist, dann muss er zuerst schon mal die bestehende Weltwirtschaftsordnung zerstören. Also ich möchte es nicht auf die Spitze treiben, aber in meiner Bibel steht nicht Buchgeld oder steht nicht von Gott, mein ist Silber, Gold und Buchgeld. Das steht da nicht, sondern Silber und Gold, das was wirklich einen Wert hat. Und das, was der Teufel heute tut in der Finanzwelt, ist nichts anderes, wie diese Finanzwelt so mit Geld voll zu pumpen, dass das nur noch Papierfetzen sind. Versteht ihr? Und diese Papierfetzen, das erzeugt einen Schein. Ein wirkliches Schein, eine Scheinwelt. Und es wird so lang gehen, bis alles zusammenbricht. Wisst ihr, und wenn du mal die Leute gefragt hast, wie soll ich der bürgerliche Mensch zur Revolution bringen oder dass Anarchie ausbricht, dass er das Messer zieht, auf die Straße geht, das ist ganz einfach. Du streichst ihm den Urlaub, du schaltest alle Fernsehstationen ab. Mehr brauchst du nicht tun, es reicht. Du hast innerhalb kurzer Zeit Gesetzlosigkeiten. Genau das wird der Antichrist tun. Jetzt nicht so, er wird uns das Geld kaputt machen. Versteht ihr? Und das, was wir als Geld rumlaufen, ist gar kein Geld. Biblisch gesehen ist kein Geld. Monetär gesehen ist es Geld. Kennst du Gleichung, I gleich S, ist alles okay. Aber biblisch gesehen ist kein Geld. Geld ist Silber, Gold. Das, was der Mensch schafft, unter dem Einfluss dieser Finsternismächte, ist letztendlich eine Vorbereitung für den Antichrist und da wird plötzlich etwas geschaffen. Es gibt ein afrikanisches Land, mir ist jetzt der Name entfallen, ist egal, vom Regierungschef, der hat es erkannt. Der hat erkannt, dass er eigentlich hemmungslos, wenn er will, einfach die Geldpresse laufen lassen können. Der hat einfach Geld gedruckt. Wenn er Geld braucht, hat er gedruckt. Der hat gesagt, ist schon egal, dann druck er. Nee, der Herrscher, Simbabwe, sage ich. Du Mugabe, genau, danke Harald. Der Harald weiß es, der weiß es. Der Mugabe, dort soll eine Inflationsrate, wenn ich es richtig im Kopf habe, von 7.395% sein. So habe ich gelesen. Das müsst ihr euch vorstellen. Aber das ist so. Wisst ihr, zwischen 1790 und, also wo dann langsam das Geld eine Rolle gespielt hat in der Industrialisierung, bis zum Ersten Weltkrieg hast du fast keine echte Inflation gehabt. Wisst ihr warum? Weil das ist alles mit Gold gedeckt gewesen. Sobald man das aufgegeben hat, hast du praktisch dem Teufel die Tür aufgemacht. In dem Moment konnte er blöffen. Jetzt konnte er künstliche Dinge erzeugen. Jetzt konnte er hier praktisch Luftballons aufblasen, die es gar nicht gibt. Das ist unser Geld. Wisst ihr, und eines ist klar, darum ist das so gefährlich. Wenn man sich auf Geld oder Wohlstand verlässt, der Antichrist wird es zerstören. Und er wird ein neues Kriterium definieren, was letztendlich Wohlstand ist. Er wird sagen, alles, was du brauchst und alles, was du willst, bekommst du, wenn du mich anbetest. Genau das wird es sein. Wer das Mahlzeichen des Tieres nimmt, der wird überleben können und der andere geht zugrunde. Außer die Gläubigen. Jetzt kann man nicht wieder streiten. Ist die Entrückung vorher? Ist die Entrückung hinterher? Versteht ihr? Ich hoffe, alle meine Brüder, die glauben, dass die Entrückung vorher ist, bevor nur das Geringste passiert. Ich hoffe, dass sie recht haben. Ich hoffe aber auch, wenn sie nicht recht haben, dass sie genug innere Stärke haben, diese Zeit zu überleben. Das hoffe ich. Wisst ihr, in Offenbarung 13,11 da heißt es, ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Es übte alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr Wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet werden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Jetzt mal so, es ist nicht nur das Mahlzeichen. Ich habe es früher einmal fuschig gelesen, was jetzt hier steht. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, jetzt reden wir von Geld, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Wir müssen auf drei Dinge aufpassen, nicht nur auf ein Mahlzeichen, auf drei. Der Name und die Zahl des Tieres werden genauso benutzt werden vom Antichristen. Und jetzt sagt er ganz klar, durch das riegelt er praktisch die Finanzwelt ab, durch das riegelt er den Konsum ab, durch das riegelt er alles ab, mit was wir etwas tun können. Ist keine Frage. Und dazu zerstört er die westliche Wirtschaftsordnung. Und wenn er die westliche zerstört, hat er den Rest auch zerstört. Ist keine Frage. Russe hängt da auch dran, da hängen alle dran. Du kannst alles zerstören. Zweiter Chroniker 9,13, könnt ihr nachschlagen, da steht, dass das die höchste Menge an Gold, die Salomo bekam, 666 Zentner war. Das heißt, die Zahl 666 hängt mit Geld zusammen. Es geht hier um Wohlstand. Silber und Gold ist von Gott, Buchgeld ist vom Teufel. Der Teufel ist der Herr dieser Welt. Wisst ihr, ist das nicht schlimm? Ich benutze das Buchgeld auch. Ich sage oft im Laden, wenn ich das Geld rausziehe, sage ich, Entschuldigung, das Spielgeld. Weil so sieht ja das Geld aus, der Euro. Er sieht aus wie Spielgeld. Früher hat Spielgeld so ausgesehen. Jetzt sieht es so aus. Sei einfach hier. Ich muss ja auch zahlen. Wenn ich in den Laden gehe, muss ich auch den Geldbeutel aufmachen. Ich benutze auch manchmal das reine Buchgeld, der Karte. Ist aber genau das Gleiche. In Amerika werden die Menschen zugrunde gerichtet wegen ihrer Karte. Da hat jeder, so wie ich, normal 10-Euro-Schein hinter dem Geldbeutel, also hat der Karte drin. Dann zieht er seine Karte raus. Und jeder hat einen Kreditraum und so geht sie pleite. Das heißt, der Teufel versucht mit Geld jeder Art den Gläubiger und den Ungläubigen zugrunde zu richten, indem er es missbraucht. Also heißt es für uns Gläubige, sobald das Wort Geld fällt oder ich nur an Geld denke, Vorsicht, Einflussgebiet des Teufels, Finger weg, wenn es gefährlich wird. Die Bibel verheißt ganz klar, keiner wird zu Schande, welcher Gottes hat. Sie sagt ganz klar, Gott wird jeden durchbringen, auch mit dem Geld. Er sagt, wenn du Nahrung und Kleidung hast, dann lass dir genügen. Versteht ihr, wir haben keine Verheißung für mehr. Wir sind so wohlstandsverseucht. Wir haben keine einzige Verheißung für mehr wie Nahrung und Kleidung. Ist euch das klar? Oder Bedeckung. Kann man auch ausweiten und sagen, Menschen, da im Kopf, dass es nicht regnet. Ihr begreift. Die Verheißung haben wir, aber sonst haben wir nichts. Und der Rest ist Spielwiese des Teufels. Und jetzt sage ich nicht, man soll mit dem Geld nichts zu tun haben, sondern man muss einfach aufpassen, dass man jetzt hier nicht dem Teufel leichtfertig in eine Falle geht. Versteht ihr? Auch, du musst vor Gott jetzt klären und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wenn der David, solange der David vor Gott richtig stand, ist er immer hingegangen, bevor er die Philister angebrochen hat, obwohl der David sicher kein Mann war, der von sich geglaubt hat, dass er mit den Philistern nicht fertig wird. Der David war ein Mann, der hat geglaubt, dass er mit den Philistern fertig wird. Ist er hingegangen und gesagt, Herr, weil er wusste, dass es gefährlich ist, hat er gesagt, willst du, dass ich sie angreife? Hat er gesagt, ja, David, Schwert, und dann war es aus. Das nächste Mal hat er gesagt, Herr, willst du, dass ich nochmals angreife? Sagt er, nein, du wartest. Wenn du die Schritte eines Daherschreitenden in den Bäumen hörst, dann greifst du an. Er hat immer gefragt, und das ist mit dem Geld, was wir tun müssen. Wir müssen unsere ganze Existenz alles auf den Altar legen und sagen, Herr, in diesem gefährlichen Gebiet, gerade in der Endzeit, wo der Teufel das Geld zerstört und wo der Teufel letztendlich hingeht und die Wirtschaftsordnungen zerstören will, muss man ganz einfach sagen, Herr, was soll ich tun? Steht hier. Da kommt jetzt Gläubige und sagt, jetzt kaufe ich schnell ein Haus. Ich sage, von dem kannst du auch runterbeißen, wenn es hart auf hart geht. Ich habe mal eine Firma pleite gesehen auf der Bank. Die hatte Grundbesitz ohne Ende, so Pakete von Grundschuldbriefen, aber sie konnte jetzt nicht zu Geld machen, also sind sie pleite gegangen. Geld, da muss man sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll mit Geld? Eine Gemeinde muss fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll mit Geld? Wir sind Fremdlinge hier auf der Erde, wir sind nur Zeit da, was soll ich tun? Und für Gott ist es kein Problem. Und für den Herr Jesus, jetzt sage ich es mal so, der aus Fischen und aus Brotstückchen 12 Körbe machen konnte, der kann auch Geld vermehren. Ist euch das klar? Ich hab hier auch schon das Tollste erlebt, wie Gott handelt. Gott ist autonom. Also hier braucht man sich gar keine Gedanken machen. Das Größte, was ich bisher mit dem Geld erlebt habe, das muss ich einfach erzählen, weil das war für mich das Größte. Ein ausländischer Kunde der Bank hat mich ein bisschen über den Tisch gezogen. Und ich war ein bisschen gutmütig und der ist mit dem Geld ab. Ich glaube, es war 17.000. Ich weiß nicht mehr genau. So habe ich es im Kopf. Und es war für die Bank schlecht und es war für mich schlecht. Und ich habe schon ein schlechtes Gewissen gekriegt, weil ich genau gewusst habe, da war es zu locker, hättest du mir auch kein Geld gegeben und jetzt kriegst du einen aufs Dach. Dann habe ich angefangen zu beten. Konzentriert zu beten. Wisst ihr, was passiert ist? Das ist passiert, was nicht gibt. Das gibt es nicht. Der Mann stand eine Woche später da und schiebt mir das Geld über den Tresen von der Bank wieder rüber. Hat mir das Geld zurückgebracht. Könnt ihr euch das vorstellen? Hat mir das Geld zurückgebracht. Dann bin ich zu meinem Kollegen, das konnte ich mir da nicht von einfach gesagt, ist euch klar, warum das Geld kommt? Das Geld kommt nicht von allein. Der hätte nie die Kohle zurückgebracht. Ich soll mal so ausdrücken. Ich habe gesagt, hier hat der Herr eingegriffen auf Gebet. Wisst ihr, und das ist das, um was mir heute Morgen geht. Mammon ist gefährlich. Die Bibel sagt, du kannst nicht dem Mammon dienen. Du kannst nicht dem Teufel dienen. Du kannst dich nicht in diese Dinge reinlassen. Ob das Klamotten sind, ob das, ich sage ausdrücklich nicht Kleider, ob das Autos sind, ob das irgendwas anderes ist. Ich packe mich auch der Nase. Bücher gilt da auch drunter, gell? Brauchen wir nicht reden. Egal was es ist, du musst dich dem Herr auf den Altar legen und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Hier ist das Problem, Geld, löst du es für mich. Versteht ihr, mir kommt es darum, dass der Gläubige da beginnt, Gott zu dienen und nicht mehr Mammon. Wir können beten, Herr, ich will dem Mammon nicht dienen, weil es die Spielwiese des Teufels ist, weil der Teufel sowieso gerade alles zerstört. Jetzt erst recht, Herr, ich will dir dienen. Und hier ist das, was ich an Besitz und an Geld und an allem habe, ich lege es dir auf den Altar. Was willst du, dass ich tun soll? Und da kommt nichts extrem, sondern da kommt Erleuchtung. Versteht ihr? Ich bin ein Sklave Jesu Christi, sagt Paulus. Wisst ihr, was das heißt? Mir gehört gar nichts. Ich bin letztendlich Zuschauer. Der Herr sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und wenn der Herr mein Ein und Alles ist und er mein Schatz ist, dann wird auch Folgendes passieren. Dann wird mein Herz zur Ruhe kommen. Und dann kann hier passieren, was will. Übrigens, ich habe eine äußerst frohe Botschaft. Wenn alle Finanzsysteme, wenn alles zusammenbricht, alles kaputt geht und wirklich völlig zu Ende ist, wisst ihr, was immer noch gehen wird? Was immer laufen wird, wenn alles Geld kaputt ist, wenn jede Form von Geld zerstört ist, was immer läuft? Das Evangelium ist umsonst. Du brauchst kein Geld. Steht dir? Du brauchst nichts. Es läuft. Also wunderbare Aussichten für uns Gläubige. Wenn alles kaputt geht, sage ich, ich habe eine Ware, die wird immer laufen. Entschuldigung, der Ausdruck. Ihr versteht, was ich meine. Das kann man jetzt provozierendem Ungläubigen sagen. Ist ja keine Ware. So, ich habe ein Gut, das höchste Gut auf dieser Welt. Und das ist umsonst. Du brauchst kein Geld. Ich habe kein Geld. Der brauchst du ja nicht bei uns. Da rettet dich umsonst. Das ist doch das Herrliche. Gell? Und im Hiob. Hiob ist, ich mag den Hiob. Hiob 22, 24. Wirf das Gold in den Staub, obwohl das Buch, hier redet Eliphas, als einer von seinen Freunden, aber ich mag das Buch Hiob. Wirf das Gold in den Staub und das Ophir-Gold zu den Steinen der Bäche, so wird der Allmächtige dein Gold und dein auserlesenes Silber sein. Versteht ihr? Ihr kennt doch die Geschichte, wir haben es doch uns auch gesehen, diese sechs Frauen der Bibel, die haben Maria und Martha gesehen. Der Martha hat der Besitz gehört, sie war die, die alles im Griff hatte. Wo saß Maria? Zu den Füßen Jesu, was hat sie getan? Eine Flasche mit Narbensalbe, die ganze Kostbarkeit zerbrochen und hat sie über den Herr Jesus geschüttet. Du siehst hier, sie hat geopfert, sie hat sich ihm auf den Altar gelegt und der Herr sagt, sie hat das gute Teil erwählt. Wir müssen einfach nüchtern sachlich sehen, es ist eine Falle. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Und ich kann euch völlig beruhigen, wir werden einst im Gold schwelgen. Wisst ihr wann? Wenn wir in der goldenen Stadt sind, im Neuen Jerusalem. Da ist alles aus Gold. Aber da wird ein Unterschied sein. Und da können wir schon sehen, wo der Herr eigentlich hinzieht. In der irdischen Stiftshütte ist alles mit Gold überzogen. In der himmlischen Stiftshütte, im neuen Himmel, sagt die Bibel, gibt es keinen Tempel mehr. Du hast keine mit Gold überzogene Kultstätte. Du hast keine Stätte, wo Gottesdienst dargebracht wird, das mit Gold überzogen ist. Sondern du hast anstelle des Tempels, anstelle des Opferaltars, anstelle der goldüberzogenen Gegenstände, hast du ihn, das Lamm. Versteht ihr? Er wird unser Ein und Alles sein. Er wird unsere ganze Kostbarkeit sein. Ich bin sogar überzeugt, dass wir das Gold im Himmel gar nicht sehen werden. Das ist uns völlig uninteressant. Weil du hast etwas, das besser ist wie Silber und Gold. Du hast der Herr Jesus, das Größte, was es überhaupt gibt. Und Römer 8, 18 sagt, die Leiden dieser Jetztzeit, auch der Kampf ums Geld, der Kampf um den Alltag, der Kampf ums Überleben, aber auch der Kampf mit dem Wohlstand, aber auch der Kampf, was ich darf, der Kampf, was ich nicht darf. Er sagt, die Leiden dieser ganzen Welt sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und was sagt jetzt die Bibel zum Gläubigen? Lass dir genügen. Wenn du Nahrung und Kleidung hast, ist okay. Jetzt leg dich im Herrn auf den Altar mit deinem ganzen Besitz, mit allem, was du hast, und guck, dass du frei bist vom Geld. Paulus sagt, Jesu Gnade genügt. Und zwar, er weiß das, weil er sagt ja auch, ich habe gelernt, reich zu sein, ich habe gelernt, arm zu sein, ich habe gelernt, satt zu sein, ich habe gelernt, zu hungern. Er sagt, egal was ich mache, ich bin frei, ich habe alles gelernt. Das ist die Stellung eines wahren Gläubigen. Und jetzt sehen wir hier etwas. Im Psalm 19, Vers 8 sagt die Bibel, das Wort Gottes. dass es die Seele erquickt, dass die Zeugnisse des Herrn zuverlässig sind, dass es die Unverständige weise macht, dass die Befehle des Herrn richtig sind, dass sie das Herz erfreut, dass das Gebet des Herrn lauter ist, dass die Augen erleuchtet werden, dass die Furcht Gottes hier rein da ist, dass das bis in Ewigkeit bleibt, dass die Bestimmungen des Herrn Wahrheit sind, dass sie alle gerecht sind. Jetzt sagt er etwas, versteht ihr? Und das ist das, was Gott will, wenn es um Mammon geht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Es ist auch viel begehrenswerter, wenn ein Mensch das Blut Jesu Christi kennt und weiß, dass das Blut ihn reinmacht bis in die letzte Faser seines Herzens. Wenn du auf dem Sterbebett liegst, wenn das letzte Hemd dir angezogen wird, das keine Taschen hat, dann nützt dir das Geld, dein Wohlstand, dein Haus, dein Auto, dein Aussehen gar nichts. Und die schönsten Leute werden nachher verfaulte Knochengerippe sein, ist euch das klar? Ich habe als Kind auf dem Friedhof, in der Friedhofstraße gespielt, wo der aufgelöst worden ist. Da habe ich gelernt, als Kind, was es heißt, wenn die Knochen rumliegen. Entschuldigung, wenn ich es mal so sage. Es war eine üble Sache damals, heute wird es das nicht mehr geben. Aber ihr versteht, das ganze Sein hier ist ein Nichts im Vergleich zu dieser Herrlichkeit in der Ewigkeit. Und man hat immer gesagt, das haben vor allem die linke Kreise, die Kommunisten und die gesagt, oh, ihr vertröstet die Gläubigen auf die Ewigkeit. Genau, so ist es. So ist es. Das ist einfach Fakt. Wir leben hier mit dem Herr Jesus in völliger Zufriedenheit. Er kann unser Herz völlig zufrieden machen. Er kann unser Herz völlig vom Mammon lösen. Er kann unser Herz so machen, dass wir ihm dienen, so wie er es will. Wir können dem Lamme folgen. Wir können so leben, dass das kostbare und teure Blut, der gebrochene Leib Jesu Christi, das gekreuzigt sei mit Christus, unsere Sündenatur ausschaltet, dass wir die Hoffnung der Auferstehung haben, dass wir wissen, wir sind bei Herrn Jesus alle Zeit. Das ist so etwas Kostbares, dass es wirklich begehrenswerter ist als Gold. Und Gold ist echtes Geld, ihr versteht? Papiergeld ist kein echtes, aber Gold ist echtes. Das kann man nicht streiten. Ich sage nochmal, meine Aussagen sind rein theologisch, biblisch, hat nichts mit monetärer Sache zu tun. Das System hat ja funktioniert jahrelang. Aber das System wird vom Teufel zerstört werden. Er wird es kaputt machen. Er kann mir aber nicht die Erlösung durch Jesu Blut kaputt machen. Und wenn ich nichts mehr habe auf der Erde, sagt die Bibel, wenn ich nichts mehr habe auf der Erde als dich, dann reicht es mir. Versteht ihr? Wir müssen zurückkehren zum Herrn Jesus. Wir müssen unseren Besitz alles ihm auf den Altar legen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Nicht wie die Pfingstler es tun, wie ein namhafter Prediger aus Karlsruhe gepredigt hat, wenn du vor Gott richtig stehst, hat dein Auto keinen Rost. Hat so einen Unsinn. Versteht ihr? Das ist vergänglich. Das geht alles kaputt. Ich muss sagen, es ist, wenn ich jedes Mal, wenn meine Frau sagt, es ist wieder was kaputt gegangen. Wisst ihr, wir sind jetzt 35 Jahre verheiratet. Da bin ich jetzt im dritten Rhythmus. Kennt ihr den dritten Rhythmus? Im dritten Rhythmus hast du dann das dritte Mal der Herd, das dritte Mal die Waschmaschine, das dritte Mal die Kühltruhe, hast du dann das dritte Mal erneuert. Das ist schon der dritte Rhythmus. Und immer wenn sie kommt, sagst du, ist das wieder kaputt gegangen, jetzt ist das kaputt gegangen, jetzt ist jenes kaputt gegangen. Dann muss ich immer sagen, siehst du, das ist es. Es ist alles vergänglich. Du musst dir bewusst sein, es ist alles sinnlos. Sinnlos. Ich habe jetzt eine neue Bibel angefangen, eine kleine. Ich habe mich so gefreut, was ist passiert. Ich hatte wieder einen Schock. Das Erste, was ich braucht habe, ist der Leimhafer gewesen, weil es wieder pfuschmäßig gemacht wurde. Auch vergänglich. Ist alles vergänglich. Wisst ihr, was aber nicht vergänglich ist? Was Wort Gottes in meinem und deinem Herzen bewirkt? Was die Gemeinschaft zwischen Jesus und mir in deinem und meinem Herzen bewirkt? Das bleibt in die Ewigkeit. Versteht ihr? Jetzt müssen wir bloß hingehen und sagen, also Herr, ich will dem Mammon nicht dienen. Ich will dir dienen, von ganzem Herzen. Ich lege mich dir auf den Altar. So, jetzt verhandle ich ab sofort auch alle Fragen des Geldes und des Besitzes mit dir. Wieso, wer macht denn das? Macht fast niemand. Und dann wird der Herr Jesus mir so kostbar wäre, viel begehrenswerter als Gold und Feingold. Und plötzlich werde ich in der Lage sein, Gott zu dienen. Und wenn dann alles zusammenbricht, muss ich sagen, Entschuldigung, betrifft mich nicht. Ist sowieso bloß Äußeres, ist sowieso bloß der Rahmen. Die wahren Güter, die ich habe, sind unbezahlbar. Die sind innerlich, die sind im Himmlischen angesiedelt, dort, wo alles echt ist. Und mir kann nichts passieren. Versteht ihr? Dann hat man auch keine Angst vor der Endzeit. Dann geht man durch die Endzeit durch und sagt, mir kann eigentlich nicht viel passieren. Nur, ich bin mir auch bewusst, man kann da am Sonntagmorgen wunderbar zustimmen. Aber versteht ihr? Am Montagmorgen geht der Kampf des Alltags ran. Und dann gilt es, Wir müssen wirklich hingehen und Entscheidung fällen. Diene ich Gott oder diene ich am Mammon? Und die Bibel sagt, beide kannst du nur dienen als Sklave. So heißt das Wort. Wessen Sklave bin ich? Sklave Jesu Christi oder Sklave des Mammons? Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du das Kostbarste bist, das in diesem Universum existiert. Du hast uns erlöst mit deinem kostbaren und teuren Blut. Und du hast uns wunderbare Bilder gegeben, auch in der Stiftshütte, die mit Gold überzogen waren. Du hast uns gezeigt, dass selbst in dieser herrlichen, goldenen Stadt das totale Zentrum nicht mehr ein Heiligtum ist aus Gold, sondern dass es du allein bist, weil du begehrenswerter bist und kostbarer bist als jedes Gold und jedes Silber. Dass das Licht und der Tempel im Allerheiligsten im Himmel, dass du es bist. Und du sollst auch der Tempel und das Allerheiligste in unserem Herzen sein. Wir möchten nicht dem Mammon dienen, sondern dir. Wir möchten in dieser Welt leben und verantwortlich umgehen, dass wir diese Welt benutzen können, als benutzten wir sie nicht. Sondern wir möchten einfach dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Gib uns einfach Gnade, auch der richtige Blick. Und wir dürfen auch kindlich vertrauen, wenn wir alles dir ausliefern, dass keiner von uns zuschanden werden wird. Du wirst alle durchbringen. Egal was passiert, ob Arbeitslosigkeit, ob Zusammenbruch der Finanzwelt, es ist egal. Du wirst keinen zuschanden werden lassen, der zu deinem Leib gehört. Und dafür danke ich dir. Amen.